Rubrik Sportbuch, Eduardo Arroyo, Panama, das Leben des Boxers El Puan. Meine letzte Rezension über das Gewerbe des Boxkampfes verschaffte mir ca. 7 mir bis dahin unbekannte Bücher, die sich ebenfalls diesem Sujet widmen. Die meisten der Werke beschäftigen sich mit Schwergewichtlern, also Boxern, die mindestens 90 Kilogramm auf die Waage bringen und eine entsprechende Körpergröße aufzuweisen haben. Auch die uns in den Medien vorrangig nähergebrachten Boxer und ihre Leben und zu Legenden gewordenen Kämpfe schlugen sich vorrangig in diese Gewichtsklasse. Wir erinnern uns an Joe Louis, Rocky Marciano, Jay Clamotta, Sonny Liston und Muhammad Ali. Als das Boxen hierzulande im vergangenen Jahrzehnt einen neuen Boom erlebte, waren seine Protagonisten ebenfalls dieser Gewichtsklasse zuzurechnen. Im Dunkel der Geschichte, stickigen Trainingsräumen, billigen Sportgazetten und selten im Nachtprogramm drittklassiger Sportprogramme bleiben jedoch die unzähligen Kämpfe der unteren Gewichtsklassen verborgen, die nur Gewichtsspannen von 3 Kilogramm auf ihre mit hübschen Namen versehenen Gewichtseinteilungen trennen. Bevor ein Boxer mit bis zu 60 Kilogramm dem Leichtgewicht zugeordnet wird und dann die Spannen größer als 3 Kilogramm werden, kämpfen sie als Halbfliegen, Fliegen, Bantam und Federgewichte. Sehr gering scheinen diese Unterschiede. Sie sind jedoch, um trotz der Beschränkungen, die ein Sport mit all seinen Regeln aufstellt, absolut notwendig, um zwischen den Kämpfern so etwas wie gleiche Ausgangsvoraussetzungen zu schaffen. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und so sehr man an der Beschleunigung seiner Schläge arbeiten kann, Reichweite und Körpergröße sind nicht veränderbar und bestimmen Kampfstil und Erfolg. Wer jedes Vergnügen hatte, einen dieser Kämpfe zu sehen, wird die Lobpreisungen des Schwergewichts nicht mehr nachvollziehen können. Um wie viel spannender und schneller sind die Kämpfe der unteren Gewichtsklassen, die häufig durch fast zart wirkende Männer bestritten werden? Sind einige Schriftsteller auch als Boxfans, erwähnt sei Norman Mailer, oder gar Ausübende bekannt geworden, wir erinnern an Ernest Hemingway oder Albert Camus, so ist doch die Anzahl der Künstler in der darstellenden Kunst, die sich mit dem Sujet des Boxens beschäftigen, eher marginal. Das heute hier vorgestellte Buch stammt aus der Feder des Künstlers Eduardo Arroyo, einem spanischen Maler und Grafiker, der in seinem deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zwar ob seine Teilnahme an der 6. Documenta in Kassel im Jahre 1977 und seine zahlreichen ausgezeichneten Bühnenbilder gerühmt wird, nicht aber seiner Forschung und Niederschrift zum ersten lateinamerikanischen Weltmeister, dem in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts weltberühmten und heute vergessenen Bantamgewichtlers Panama El Puan. Eduardo Arroyo, 1937 in Spanien geboren, ging wie viele seiner Landsleute nach seinem Studium 1958 ins französische Exil. Diese konsequente Haltung gegenüber dem Franco-Regime kostete ihn 1974 seinen spanischen Pass. Der alternde Dalí, der sich mit den politischen Verhältnissen auf der Iberischen Halbinsel arrangierte und abfand, wurde von ihm als Hore beschimpft. Auf seine politische Haltung, die auch durch seine Biografie von Panama El Puan schimmert, wird später zurückzukommen sein. In einem Interview, welches der deutschen Ausgabe vorangestellt ist, äußert sich Eduardo Arroyo zu seiner Motivation zu dieser schriftstellerischen Arbeit, in der er das Boxen mit dem Malen vergleicht. Zitat: Es stimmt, dass die Umgebung im Dunkel liegt, aber der Ring ist wie die weiße Leinwand des Malers. Er wird total grell ins Licht gerückt. Der Ring ist ein erleuchtetes Viereck, das Spannung erzeugen soll und gleichzeitig Schauplatz von Spannung ist. An diesem Ort kann alles geschehen, muss alles geschehen. Zitat Ende. Gefragt, ob er selbst in den Ring gestiegen ist, verneint er. Aber, Zitat, der Spurt hat mich immer fasziniert. Und die Literatur darüber, die ich Paraliteratur nenne. Zu jeder sportlichen Karriere, zu jedem Sportereignis gibt es eine Reihe von kurzlebigen Dokumenten, von kleinen Spezialwerken, Heften für die Fans. Al Brown ist mir ständig begegnet. Es hat mich gewundert, dass nie jemand etwas über ihn geschrieben hat, abgesehen von ein paar armseligen, unvollständigen Seiten im Jargon der Profis. Ich habe angefangen, mich für diese Gestalt zu interessieren, für diese als Boxer und als soziales Phänomen faszinierende Gestalt. Alle Biografen oder Historiker der 30er Jahre haben Brown übergangen, weil er nicht zu jenen gehörte, denen man an der Universität begegnet. Brown kam nicht in den Texten, in der Literatur vor, er war auf der Straße gegenwärtig. Er ist in ungerechter Weise im Schatten der Geschichte gelassen worden. Zitat Ende. Die Geschichte der Familie L. Browns, der als Alfonso Teofilo Brown geboren wurde, beginnt in Panama. Oh, wie schön ist Panama, denken unweigerlich alle mit den Büchern und Zeichnungen von Janosch Sozialisierten hierzulande. Und diese Kindergeschichte vermittelt zwar eine Binsenweisheit, nämlich, dass es nirgendwo so schön wie zu Hause ist, lässt aber trotzdem Panama als Begriff für den Wunsch nach fernen Welten bestehen. Die ersten Seiten des Buches von Eduardo Arroyo vermitteln ein vollkommen anderes Bild. Seinen Platz im Allgemeinwissen hat Panama bis heute aufgrund des Kanals, der die Karibische See und den Pazifischen Ozean verbindet. 1881 begannen die offiziellen Bauarbeiten und der Vater von Al Brown, ein befreiter Sklave aus Tennessee, wollte dort Arbeit finden. Viele Menschen wurden als Zwangsarbeiter zum Bau herbeigeschafft. In der ersten Phase des Baus bis 1889 starben bis zu 22.000 Menschen an Malaria und Gelbfieber. Die Toten wurden zeitweise in Essigfässern nach Europa verschifft, um nicht noch mehr Kreuze aufstellen zu müssen. Später unterstützten die USA im Austausch gegen umfangreiche Land- und Nutzungsrechte die Abspaltung Panamas von Kolumbien. 1914 war der Kanal fertig. 1902 geboren, war Alfonso Teofilo Brown zunächst nichts anderes als die meisten der schwarzen Einwohner. Ein Afrikaner von den Antillen, ohne Geschichte, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Allerdings fiel er schnell durch seinen ungewöhnlichen Körper auf. Bereits als 13-Jähriger war er 1,68 Meter groß, bei einem Gewicht von 46 Kilo. Am 1. Dezember 1922 wurde er panamischer Meister im Fliegengewicht. Sein Erfolg hielt ihn nicht davon ab, als Kombüsenjunge nach New York zu fahren und, unter Verzicht seines Lohnes, den er erst nach der Rückfahrt erhalten hätte, dort zu bleiben. In einer rasenden Abfolge von Namen, Namen, Namen wird die Geschichte vom Aufstieg, langen Erfolg und dem Niedergang von Panama El Brown sichtbar. Wenigen Boxern gelang es, oberhalb ihrer Gewichtseinordnung erfolgreich zu sein. El Brown gelang dies. Seine für seinen Körper enorme Reichweite, seine Schnelligkeit und Leichtigkeit, seine tänzelnden Bewegungen in Verbindung mit fast zwangsläufig zu Knockouts führenden Punches seiner rechten Hand und die Fähigkeit, seine Kämpfer auch nur mit der linken Faust, zumindest nach Punkten zu gewinnen, machten ihn zu einem Kassenschlager. Das politische Bewusstsein Eduardo Arroyos erleuchtet die Lebensgeschichte und sozialen Gegebenheiten Panama El Browns und der Boxer dieser Zeit. Er beschreibt ausführlich den Rassismus in Amerika, der es für lange Zeit verhinderte, dass El Brown um den Weltmeistertitel kämpfen durfte, weil ein Schwarzer nicht hingenommen worden wäre. Er schildert jedoch auch den Hass des Publikums, der ihm oft entgegenschlug, weil ein Publikum zum einen nicht ewig den gleichen Sieger sehen möchte, zum anderen, weil es harte Kämpfe sehen wollte, die er aufgrund seines Lebenswandels, er war dem Training sehr abgeneigt, der Trink- und Spielsucht verfallen und litt an den Folgen der Syphilis, gar nicht boxen konnte, sondern immer versuchen musste, einen schnellen Knockout zu erlangen. Nachdem Panama El Brown 1926 nach Paris gegangen war, weil er bessere Chancen auf den Weltmeistertitel erhoffte, errang er 1929 den lang ersehnten Titel. Durch ausbeuterische Knebelverträge an skrupellose Manager gebunden, wurde er viel zu oft in den Ring gezwungen, ohne eigentlich noch kämpfen zu wollen. Auch wenn in Boxberichten späterer Zeiten häufig die Halbwelt des Milieus mit ihren Verbindungen, wenn auch nicht immer zur Mafia, so doch mit mafiösen Strukturen geschildert wird, so sind diese nicht mit den ausbeuterischen Bedingungen der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts vergleichbar. Viele seiner Kämpfe hätte Panama El Brown in seinem schlechten Gesundheitszustand nicht boxen dürfen. Heute würde er gar nicht mehr in den Ring gelassen. Dank des Internets finden sich heute wesentlich mehr Quellen zu diesen Kämpfen, als dies 1982 zum Veröffentlichungszeitpunkt der Fall gewesen ist. Leider widersprechen sich alle. Während im Buch an einer Stelle El Brown selbst 231 Kämpfe erwähnt, sind in der Liste der Kämpfe im Anhang des Buches nur 170 aufgeführt. Bei Wikipedia finden sich 169. Auf der Seite der International Boxing Hall of Fame, in die Panama El Brown 1992 aufgenommen wurde, lediglich, jedoch für heutige Maßstäbe im Profiboxen unglaubliche, 155 Kämpfe. Seine Karriere wurde von vielen Menschen verfolgt, auch weil er außerhalb des Rings eine schillernde Figur war, die stets durch ihr elegantes Äußere auffiel. In Eduardo Arroyos Schilderungen wird die tiefe Einsamkeit El Browns deutlich, der, als er Erfolg hatte, viele Menschen anzog, die seinen Erfolg ausnutzten und doch immer allein war. Jean Cocteau, hierzulande eher als Surrealist, denn als Freund des Nazi-Bildhauers Arno Breker bekannt, spielte dabei eine besonders unrühmliche Rolle. Er überredete El Brown zu einer Rückkehr in den Ring, als dieser eigentlich schon aufgehört hatte, schrieb sich den Erfolg des Boxers zu und wollte später nichts mehr von ihm wissen, als dieser im Sterben lag. Die Wochenzeitung Die Zeit hat in der auf der Rückseite der Taschenbuchausgabe abgedruckten Rezensionsnotiz vermerkt, dass, Zitat, der schreibende Maler Eduardo Arroyo es versteht, in seinem lakonisch-realistischen, mit trockenem Humor durchsetzten Stil die Geschichte dieses Boxerlebens spannend zu erzählen. Er schildert die Boxkämpfe in einer farbigen Präzision, als sei er selbst dabei gewesen. Gern würde ich mich dieser Einschätzung anschließen, hatte mich doch auch dieser Text zum Lesen des Buches verführt. Natürlich ist das verführende Lob der Buchrückseite genau der Sinn eben dieser. Vielleicht fehlte ein gutes Lektorat, um einige Widersprüche zu entfernen. Vielleicht ist es der Übersetzung aus dem Französischen geschuldet, dass vom gepriesenen, trockenen Humor Eduardo Arroyos nicht viel zu lesen ist. Die Namen vieler Boxer aus den leichten Klassen werden erwähnt. Dies scheint dem Umstand geschuldet, dass Eduardo Arroyo sein im Vorwort erwähntes Archiv möglichst umfangreich nutzen möchte. Es macht das Buch jedoch für die noch nicht dem Boxkampf Verfallenen sehr schwer lesbar. Trotzdem möchte ich die Geschichte des Boxers Panama El Brown empfehlen. Die gerade amtierenden Weltmeister der vier großen Verbände im Bantamgewicht sind übrigens für die WBA Anselmo Moreno, für die WBC Hosumi Hasegawa, für die IBF Joseph Agbeko und die WBO Fernando Montiel.
I looked for in you.
I like this movement. It makes you plastic, just like plastic.
Say, don't you ever keep cool?
I'd rather Charleston.
Charleston, oh, that's the sort of thing silly people do. Say, haven't you read what Lincoln said in 62?
Yeah.
Well, what'd he say?
I'd rather Charleston. Oh, Charleston with you.
Not me.
Gustave Tiger Emery war damals neben Thiel der populärste französische Boxer und Dixon wusste besser als jeder andere, was ein Kampf zwischen Brown und Emery bedeuten konnte. Er hatte verschiedentlich versucht, eine zweite Begegnung zustande zu bringen, ohne Erfolg. Die unterschiedlichen Lebensumstände beider Rivalen hatten bisher verhindert, dass es zu diesem Match kam. Der amerikanische Veranstalter hatte den Boxer aus dem französischen Norden oft in Dienst genommen. Sein Punch und seine Verbissenheit machten ihn zu einem absoluten Star. Alle Welt wollte diesen Kampf, die Presse eingeschlossen, die es leid war, einen Artikel nach dem anderen über die Überlegenheit Panamas in der Klasse der Federgewichtler und Bantamgewichtler zu schreiben. Eines der größten Hindernisse für diesen Kampf war der enorme Gewichtsunterschied zwischen den beiden Protagonisten. Brown boxte mit rund 53 Kilo und Emery war ein Leichtgewichtler von 60 Kilo, der dazu neigte, dicker zu werden. Wie bereits erwähnt, boxte er am Ende seiner Laufbahn gegen Mittelgewichtler. Auf die unausweichliche Frage der Journalisten, wann werden sie gegen Emery boxen, antwortete Brown, wann immer sie wollen, aber unter einer Bedingung. Gustave darf nicht mehr als 58 Kilo auf die Waage bringen. Doch ließ er sich durch die Umstände und den Druck, der von verschiedenen Seiten auf ihn ausgeübt wurde, ein weiteres Mal umstimmen. Dixon bat, bot und zahlte. Im Gefolge des panamaischen Boxers befanden sich zwei Fürsprecher, Benjamin und Diamond, die Tag für Tag auf Brown einredeten, um seine Zustimmung zu erlangen. Hier muss auch gesagt werden, dass das kostspielige Pariser Leben an Alfonso und an seiner Gesundheit Rache nahm. Jeden Tag trank er literweise Champagner und wenn er den Rennplatz verließ, spielte er Baccarat. Al war nicht in Hochform. Es war ein Wunder, dass er überhaupt noch boxte. Das Match gegen Kit Francis hatte seine Spuren hinterlassen. Man muss die Zeit als den Anfang einer langen Krise ansehen, die zu seinem Abstieg, seinem körperlichen Verfall und den Verlust seines Weltmeistertitels im Jahr darauf in Valencia führte. Der Conferencier im Velodrome de Viver gab vor über 13.000 Zuschauern bekannt: Panama L. Brown, 55,53 Kilo. Gustave Emery, 60,20 Kilo. Eins von beidem, entweder war Browns Gewicht gefälscht und aufgebläht worden, Robert Diamond war ja ein Spezialist für derartige Manipulationen, oder Brown hatte sich nach Herzenslust dem Essen hingegeben und zugenommen, das heißt an Fett gewonnen, was er an Beweglichkeit und Geschmeidigkeit eingebüßt hatte. Betrachtet man die Fotos vom Kampf, neigt man eher der ersten Hypothese zu. Die beträchtliche Börse, die er verlangte und erhielt, ließ ihn die große Gefahr vergessen, die ein Kampf mit einem erstklassigen Boxer für ihn bedeutete, der mindestens 6 Kilo schwerer war und eine hervorragende Schlagkraft hatte. Brown schien, als er diesen Kampf akzeptierte, nicht daran gedacht zu haben, dass Gustave Emery ihren ersten gemeinsamen Kampf nicht vergessen hatte. Der Tiger, der keine Angst davor hatte, gegen Boxer anzutreten, die schwerer waren als er, wollte nichts anderes als die Vernichtung seines Gegners. Und seine Bösartigkeit und Gewalttätigkeit ließen ihn manchmal zu einer Gefahr werden, selbst für einen erfahrenen und intelligenten Boxer wie Al. Sehr gefährlich, dieser Emery. Licht und Schatten, Stahlfäuste und ein Glaskinn. In seiner Entschlossenheit, Al Brown zu zerstören, hatte sich Emery zum Wortführer der 13.000 Zuschauer gemacht, die das Ende Browns noch sehnlicher herbeiwünschten als er selbst. Umringt von seinen Betreuern, darunter Carpentier, mit einer leicht schulmeisterlichen Miene, betrat Brown den Ring. Fahl, stark und entschlossen blickte er seinen Gegner finster an. Ringrichter war René Sheeman, Alfonsos rachsüchtiger Feind mit dem zähen Gedächtnis. Brown wollte die geringe Kraft, über die er verfügte, sofort aufbrauchen, alles auf eine Karte setzen und gleich zu Beginn des Kampfes versuchen, den entscheidenden Treffer zu landen. Und er feuerte einen phänomenalen Uppercut ab, der die Lippen des Franzosen spaltete. Kurz danach wiederholte er diese Taktik mit einer trockenen Rechten an die Wange. Aber er sah sofort, dass Emery diesmal nicht zu Boden gehen würde und beendete den kurzen Monolog mit einer Serie von linken Geraden. Gustavs Schlagkraft und Kaliber machten ihm Sorgen, sobald er begriff, dass er mit seinem Rivalen keinen kurzen Prozess machen konnte. Schon machte sich seine Atemnot drohend bemerkbar. Seine Beine und Arme wurden immer schwerer. Und von jetzt an konnte er nur noch auf seine Erfahrung bauen. Daher entschloss er sich, seinen Gegner durch Obstruktion zu neutralisieren, indem er ununterbrochen klammerte, sich an ihn hängte, mit einem Wort ihm am Boxen hinderte. Der Ringrichter rief ihn in der ersten Runde dreimal zur Ordnung. Dann gab er ihm die erste, eine zweite, dann eine dritte Verwarnung, die das Ende des Kampfes durch Disqualifizierung Browns bedeutete. Der Tumult im Saal ist gewaltig. Schreie, Pfiffe, Buhrufe fliegen dem Champion entgegen. Im Wilde Heath wird die Glut geschürt. Rassismus kommt dazu. Man könnte glauben, man befände sich in einem Saal im fernen Alabama. Man schickt sich an, ihn, die schwarze Spinne, den Gentleman L, zu lynchen. Braun war es unter großen Mühen und Ängsten gelungen, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen und den Umkleideraum zu erreichen. Von allen Seiten hagelte es Schläge. Vor ihm, hinter ihm, neben ihm. Man wollte ihn niederschlagen, zu Boden strecken, mit den Füßen treten, das tun, was Emery nicht geglückt war. Er durfte nicht auf beiden Beinen stehen bleiben. Schon viel zu lange stand er aufrecht. Seit 1926 hatte man ihn nicht mehr am Boden gesehen und es war fast ein Jahrzehnt vergangen. Und immer hatte man dafür bezahlt, teuer bezahlt, um ihn niedergestreckt zu sehen, wenigstens ein einziges Mal. Drei Stockschläge treffen seinen Kopf. Fußtritte. Sein Schlüsselbein ist ausgerenkt. Brown ist blutüberströmt. Die Menge hat ihn übler zugerichtet als sein Gegner. In dieser Nacht im Wilde Heath hat Panama noch einmal zwei Schlachten geliefert.